Guten Morgen auch von meiner Seite. Freut mich, dass ihr da seid. Stell dir mal vor, du bist Trainer von einer Fußballmannschaft. Einige von euch können sich das vielleicht jetzt irgendwie nicht vorstellen und haben wahrscheinlich gar keinen so wirklichen Bezug zu Fußball. Für einige ist das vielleicht schon immer der Traum, Trainer einer richtigen Fußballmannschaft zu sein. Aber diese Mannschaft ist nicht irgendeine Mannschaft. Es ist die beste Mannschaft, die es gibt, und du darfst dir jeden Spieler persönlich aussuchen. Und du darfst dir dieses Team zusammenstellen mit Spielern, die du am besten findest. Und du formst diese Mannschaft, und diese Mannschaft ist so unfassbar gut und ihr gewinnt jedes Spiel. Und irgendwann spielt ihr im größten Turnier der Welt, in der Champions League. Und diese Mannschaft, die aus unterschiedlichen Charakteren besteht, wo die Leute individuell so unfassbar talentiert und gut sind, sie gewinnen auch dort jedes Spiel. Und ihr zieht als Gruppensieger in die K.O.-Phase ein und auch dort gewinnt ihr jedes Spiel. Und irgendwann stehst du und deine Mannschaft im Finale. Und kurz bevor es losgeht, seid ihr in der Kabine und du bist Trainer dieser Mannschaft. Du trägst die Verantwortung und du merkst, die Anspannung steigt. Ja, die Spieler, die normalerweise sehr laut sind und immer blöde Sprüche klopfen, sind auf einmal ganz ruhig und konzentriert. Du merkst, einige Spieler sind irgendwie ein bisschen hibbelig. Sie sind aufgeregt, sie wissen nicht genau, was sie erwartet. Und ein paar Minuten vor dem Anpfiff trittst du als Trainer vor die Mannschaft und gibst die letzte Ansprache. Du richtest noch einmal deine Worte an die Mannschaft, kurz bevor sie das wichtigste Spiel ihres Lebens spielen. Kurz bevor sie davor stehen, im größten Turnier das größte Spiel zu spielen. Und du hast die letzten Worte, bevor es richtig losgeht. Wenn Gottes Geschichte mit seinem Volk ein Fußballspiel wäre, dann steht Israel im 5. Buch Mose in der Kabine und Mose gibt die letzte Ansprache. Am Anfang vom Buch Mose sucht sich Gott einen Mann aus. Gott sucht sich einen Mann aus Abraham und er sagt, vertraue mir, folge mir, ich werde dich in ein Land führen, das ich dir zeigen werde. Du wirst zu einem großen Volk werden und ich will dich segnen und in dir sollen alle Menschen gesegnet werden. Er verspricht Abraham ein Leben, das wirklich gelingt. Und Abraham zieht los und Gott hält, was er verspricht und dieses Volk wird groß. Und es wird auf unterschiedliche Wege in die Gefangenschaft geführt, in Sklaverei und Gott holt sie aus dieser Gefangenschaft raus. Er führt sie in die Freiheit und er verfolgt sein Ziel weiterhin. Und das Ziel ist immer ein Land, das Gott uns versprochen hat. Ein Leben, das wirklich gelingt. Völlige Erfüllung. Und mit diesem Blick ziehen sie weiter, ziehen sie weiter, ziehen sie weiter. Und sie gehen durch die Wüste 40 Jahre lang. In diesen 40 Jahren wächst eine neue Generation heran. Die Alten, die Väter, werden dieses Land nicht mehr sehen. Aber diese neue Generation, die anwächst, steht irgendwann kurz vor dem Land. Und dann gibt Mose ihnen nochmal Gottes Gesetz und Gottes Plan. 5. Mose, also man kennt es auch unter dem Begriff Deuteronomium und das bedeutet vom Griechischen her übersetzt das zweite Gesetz, weil es genau das ist. Es gibt diese neue Generation, die in der Wüste entsteht und kurz bevor sie das Land einnehmen, wendet sich Mose nochmal ein letztes Mal an sein Volk und er gibt ihnen dieses Buch, er gibt ihnen nochmal das Gesetz. Und 5. Mose ist voll von Ansprachen von Mose, wo er ihnen Ratschläge gibt, wie sie das Land einnehmen, wo er ihnen Ratschläge gibt, ihr seid jetzt kurz davor, in das Land einzugehen und er erinnert sie nochmal daran, was müsst ihr tun, um das Land richtig einzunehmen, um ein Leben zu führen, das wirklich gelingt. Und in 5. Mose Kapitel 8 geht es genau darum, und da geht es vor allem um den Segen. Wie gehe ich mit dem Segen Gottes um? Und deswegen finde ich diesen Text zum Erntedankfest so passend, weil Mose uns hier erklärt, wie können wir mit Segen umgehen, um ein Leben zu führen, das wirklich gelingt. Lasst uns zusammen in den Text schauen Und das Erste, was wir sehen, ist, wenn Gott segnet, dann ist der Segen nicht immer offensichtlich. Mose beginnt folgendermaßen: Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr bewahren, um es zu tun, damit ihr lebt und euch mehrt und hineinkommt in das Land und das Land in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Wie in ganz, ganz vielen alttestamentlichen Texten ist der erste Vers, der erste Satz eine Art Überschrift. Und genauso ist es auch hier. Der erste Vers ist so eine Art Überschrift, wo Mose sagt, okay, darum geht es mir bei dieser Ansprache. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr bewahren, um es zu tun. Warum sollt ihr es tun? Warum sollt ihr euch daran halten? Damit ihr lebt und euch mehrt und hineinkommt und das Land in Besitz nimmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Damit ihr das erfüllen könnt, was ich wirklich von euch will. Damit ihr ein gottgemäßes Leben leben könnt. Um ein Leben zu leben, das wirklich gelingt. Deswegen sage ich euch das jetzt hier. Und dann beginnt er und er schaut in erster Linie erstmal zurück. Und er sagt, und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Wir sehen, es geht um das Leben im neuen Land, aber Mose blickt zuerst zurück und er sagt, schau zurück und schau, wie dich Gott diese 40 Jahre lang geführt hat. Es waren nicht immer einfache Jahre für die Israeliten, aber Gott offenbart auch hier seine Absicht, warum er das gemacht hat. Er hat es getan, um sie zu demütigen, um sie zu prüfen, um zu offenbaren, was in ihrem Herzen ist. Und wie diese Zeit genau aussah, erfahren wir in den nächsten Versen ab Vers 3. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Und deine Kleider sind nicht zerlumpt an dir und deine Füße sind nicht geschwollen diese 40 Jahre. So erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Und bewahre die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Hier gibt Mose einen kleinen Einblick in diese Wüstenzeit. Und was deutlich wird, ist, dass auch wenn diese Zeit nicht immer einfach war und er sie demütigte und er sie hungern ließ, er trotzdem sie immer durchgetragen hat. Interessanterweise ist, dass wenn Mose zurückschaut, er nicht nur die negativen Eigenschaften sieht, er nicht nur die Nöte sieht, sondern vor allem den Segen Gottes. Er speiste dich mit Manna, was weder du noch deine Väter gekannt haben. Er hat sie Wunder sehen lassen, die ihre Väter vorher nicht gesehen haben. Deine Kleider sind nicht zerlumpt an dir und deine Füße sind nicht geschwollen. 5. Mose richtet sich an eine Generation, die die alten Geschichten mit Gott nur noch vom Hörensagen kennt. Es ist eine Generation, die nicht in Ägypten war, die den Auszug nicht zwangsläufig miterlebt hat, die damals noch nicht bei vollem Bewusstsein war, die noch nicht alt genug waren. Es sind Menschen, die Gott an vielen Stellen nur vom Hörensagen kennen, aber hier erinnert Mose an ganz, ganz konkrete Erlebnisse, die sie mit Gott hatten. Und sagt, auch wenn Gott euch hungern ließ an einigen Stellen, er speiste euch mit Manna, das ihr eigentlich nicht kanntet. Und in dieser ganzen Zeit, in einer Zeit voller Krisen, voller Nöte, wo man nicht wusste, wo gehen wir als Volk eigentlich hin, sind die Kleider nicht zerlumpt und deine Füße sind nicht geschwollen diese 40 Jahre. So erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Was sehen wir in diesem Text? Der Segen Gottes sieht nicht immer so aus, wie wir uns Menschen das vorstellen. Wir Menschen haben eine Vorstellung, dass wir ein Leben haben, was nach außen hin immer super sein soll, immer positiv. Ja, wo man das Gefühl hat, das Leben läuft nur so und es gelingt alles, was wir uns vornehmen. Die Realität ist oft nicht so und interessanterweise schweigt die Bibel nicht darüber, sondern spricht auch über diese schwierigen Phasen. Aber gerade hier sehen wir, dass Mose vor allem in dieser schwierigen Zeit den Segen Gottes sieht. Gott hat diese Zeit genutzt, um das Volk Israel zu formen, um zu zeigen, wer er ist, damit sie lernen, auf ihn zu vertrauen und damit offenbar würde, ob sie ihm wirklich glauben, auch wenn es nicht immer danach aussieht, auch wenn das Leben nicht immer so läuft, wie man es sich geplant hat. Und auch wenn das Leben vom Volk voller Schwierigkeiten war, hat Gott sie immer gesegnet. Ihre Kleider sind nicht zerlumpt. Sie sind nicht verhungert, sondern Gott hat sie geführt. Gott kann schwierige Zeiten nutzen, um uns zu formen, um uns zu demütigen, um uns zu prüfen, um uns zu dem zu machen, wer wir sind. Bei Gott sind schwere Zeiten eben nicht nur negativ, sondern Gott kann selbst die schlimmste Situation umdrehen und zum Segen verwandeln. Bei Gott ist es möglich, dass Segen da ist, wo man es vielleicht nicht immer sieht. Wenn Gott segnet, dann ist es nicht immer offensichtlich, sondern gerade die schweren Zeiten können eine Schule Gottes sein. Obwohl der Weg durch die Wüste schwer war, zeigt Gott immer wieder seine Gnade und Barmherzigkeit. Michael Jordan gilt als einer der größten Sportler unserer Zeit oder unserer Geschichte. Er lebt ja immer noch. Und er ging als größter Basketballer in die Geschichte ein. Ja, mit 6 Meistertiteln, davon jeweils immer 3 in Folge, ist er einer der erfolgreichsten Sportler unserer Zeit. Und er wurde mal gefragt in einem Interview, was macht dich so gut? Was macht dich so erfolgreich? Michael Jordan ist für einen Basketballspieler nicht überdurchschnittlich groß. Er ist nicht überdurchschnittlich muskulös und er ist auch nicht viel, viel, viel schneller als die meisten. Von seiner Statur, von seiner Genetik her, ist er eigentlich ein relativ durchschnittlicher NBA-Spieler und trotzdem ist er der Beste aller Zeiten. Und er wurde gefragt, was macht dich so gut? Warum bist du so gut und warum kannst du so viele Spiele für dich entscheiden? Und interessanterweise sagt er in diesem Interview, in meiner Laufbahn habe ich mehr als 9000 Würfe verschossen. Ich habe fast 300 Spiele verloren. 26 Mal war ich derjenige, der das Spiel gewinnen konnte und ich habe daneben geworfen. Ich bin immer und immer wieder gescheitert und genau deshalb bin ich so erfolgreich. Interessant, dass wenn ein Mann, der so viele Titel gewonnen hat, ein Mann, der so erfolgreich war, wenn er gefragt wird, was macht dich so erfolgreich, schaut er eben nicht auf seine großen Momente, auf seine großen Spiele, sondern auf seine Niederlagen. Weil genau diese Zeiten die Momente sind, wo ein Charakter geschliffen und geformt wird, wo wirklicher Siegeswille entsteht. Und in einer ähnlichen Weise spricht auch Mose hier von der Wüstenzeit. Die Wüstenzeit zur Zeit des Volkes Israels war eine Notsituation für das Volk. Sie wussten nicht wirklich, wo gehen wir hin. Es gab ständig Stellen, wo sie gemurrt haben, wo sie gesagt haben, wir wollen zurück nach Ägypten, wir wollen nicht hier sein. Sie wollten im Endeffekt zurück in ihre Sklaverei, weil sie dachten, da haben wir wenigstens Nahrung, da wurden wir wenigstens versorgt. Und Mose spricht genau von dieser Zeit und er sagt, diese Situation, diese Not war eine Zeit, in der Gott euch nah war, in der Gott euch getragen hat. Gott kann selbst schwierige Situationen und Notsituationen nutzen, um etwas Gutes zu schaffen. Was ist die Botschaft von Mose in diesen ersten Versen? Ich glaube, es ist folgende. Jedes Leiden und jede Notsituation kann durch Gott zum Segen werden. Ich glaube, das ist die Botschaft von diesen ersten Versen. Egal in was für einer Situation wir sind, egal wie unsere Umstände sind, wenn Gott segnet, ist es nicht immer offensichtlich. Und Gott kann selbst Momente nutzen, wo wir eigentlich nicht wissen, wie es weitergeht, um uns zu zeigen, wer er ist, um uns zu prüfen, um uns beizubringen, auf ihn zu vertrauen, auch wenn wir eigentlich nicht wissen, wie die nächste Woche wird. Ich glaube, dass Mose hier einen ganz, ganz wichtigen Punkt macht, weil wenn wir von Segen sprechen, dann denken wir immer an Reichtum, an Fülle, an ein Leben, was äußerlich super gelingt. Aber für Gott und für Mose ist Segen auch dann möglich, wenn es eigentlich nicht so offensichtlich ist. Und ich möchte uns motivieren, Schau zurück in deinem Leben, genau wie Mose das hier tut. Schau zurück in deinem Leben, vielleicht auch in schwere Kapitel deines Lebens und stell dir die Frage, wo hat Gott mich eigentlich gesegnet? Und ich merke bei mir, gerade in Zeiten, in denen es nicht so einfach war, wenn ich jetzt zurückschaue, sehe ich Gottes Segen an so vielen Stellen. Wir sehen aber nicht nur, dass Gott ein Gott ist, der durch Schwierigkeiten segnet, sondern auch ein Gott, der seinen Plan erfüllt. Und das ist der zweite Punkt. Wenn Gott segnet, dann ist Lobpreis die angemessene Reaktion. Gerade eben hat Mose zurückgeschaut und er hat gesagt, ihr seid durch schwierige Zeiten gegangen, aber eure Kleider sind nicht zerlumpt, eure Füße sind nicht geschwollen. Gott hat euch in dieser Zeit versorgt und bewahrt und beschützt. Und jetzt schaut er ein Stück weit in die Zukunft, was sie so ein bisschen erwartet. Und er sagt, denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land. In ein Land, in dem Wasserbäche, Quellen und Seen sind, die in den Tälern und auf den Bergen entspringen. Ein Land, in dem Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel gedeihen. Ein Land voller Olivenbäume und Honig. Ein Land, in dem du dich nicht kümmerlich nähren musst, in dem es dir an nichts mangelt. Ein Land, dessen Steine Eisen sind, wo du Erz aus den Bergen hauen wirst. Und wenn du gegessen hast und satt geworden bist, dann sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Jetzt schaut Mose so ein bisschen darauf, was Gott mit dem Volk vorhat. Und es wird deutlich, Gott hat seinen Plan nicht vergessen. Gott hat nicht vergessen, was er Abraham versprochen hat. Er hat Abraham versprochen, ihn in ein gutes Land zu bringen. Ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Ein Land, wo es nur so von Reichtum und Erfüllung wimmelt. Ein Land voller Schutz. Gerade diese Bilder wie Olivenbäume, Weinstöcke, Stein, Erz. Das sind Dinge, die beim Volk Israel sehr hoch angesehen waren und die damals sehr stark diesen Reichtum und diese Fülle symbolisierten. Diese Beschreibung erinnert ein Stück weit an den Garten Eden. Und es ist ein Stück weit die Wiederherstellung Gottes von der Welt, die es damals gab. Es ist ein Land voller Reichtum. Gerade diese Formulierung, ein Land, von dem du dich nicht kümmerlich nähren musst, erinnert besonders an den Garten Eden, wo der Acker nicht hart war, sondern wo jede Arbeit mit Segen belohnt wurde. Es ist ein gutes Land, was Gott dem Volk verheißt. Gott hält Segen bereit. Und das ist eine der Lektionen in den 5 Büchern Mose. Gehorsam bringt immer Segen. Gott zeigt sich gerade im Alten Testament interessanterweise als ein Gott, der Segen bereitwillig gibt für diejenigen, die ihn fürchten. Für die Leute, die Gott nachfolgen, Gott gehorsam sind, hält er Segen bereit. Gottes Plan mit Israel ist ein guter Plan. Aber Gott erwartet auch eine Reaktion. Was wir in diesen Versen sehen ist, Gott erfüllt durch das gute Land das Versprechen, das er Abraham gegeben hat. Wir sehen, Gott ist kein Gott, der seine Versprechen vergisst. Auch wenn es bereits viele Jahre her ist, Gott hat nicht vergessen, was er ihnen versprochen hat. Wir Menschen vergessen oft viele Sachen. Ja? Wenn ich meinen Kalender nicht bei mir habe oder Dinge nicht in meinen Kalender eingetragen habe, dann existieren die für mich nicht. Dann vergesse ich sie direkt. Auch wenn ich sage, ja, ich trage mir das später ein. Sobald ich aus dem Raum gehe, habe ich diese Sachen vergessen. Gott ist ein Gott, der niemals vergisst. Die Dinge, die er Jahre vorher Abraham verheißen hat, wir sehen sie im Volk Israel an diesem Moment erfüllt, wenn er sagt, ich bringe euch in ein gutes Land, in ein Land, wo ihr eigentlich nach nichts fragen müsst, wo es euch an nichts mangelt. Gott hält Segen bereit und er erfüllt das Versprechen, was er ihnen gegeben hat. Aber wir sehen auch, dass es da eine Reaktion erwartet. Wenn du gegessen hast und satt geworden bist, dann sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er gibt. Gott erwartet eine Antwort. Und dieser große Gott erwartet Lobpreis als die Antwort auf das, was er tut. Lobpreis ist die Antwort darauf, dass Gott sein Versprechen gehalten hat. Genau das sehen wir in Vers 10. Wenn du gegessen hast und satt geworden bist, sollst du Gott loben für das gute Land, was er dir gegeben hat. Interessanterweise ist das auch ein bisschen die Kernbotschaft, die wir im ganzen Buch von 5. Mose finden. 5. Mose ist das Buch, was sich an die neue Generation Israels richtet und ständig wird darauf zurückgeworfen und gesagt, handelt nicht wie eure Väter. Seid nicht so wie eure Väter. Tut nicht das, was eure Eltern, was die ältere Generation getan hat. Wendet euch nicht von Gott ab, sondern Gott hat euch viele gute Dinge getan und jetzt lebt auch dementsprechend. Wir haben in 5. Buch Mose einen starken Fokus auf Gehorsam. Darauf, was es bedeutet, die Gebote Gottes zu halten. Das sehen wir zum Beispiel im ersten Abschnitt, den wir gerade eben gelesen haben. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr bewahren, um es zu tun, steht in Vers 1. In Vers 6 steht, und bewahre die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Wir sehen, dass das ganze Buch immer wieder diesen Fokus hat, Gott gegenüber gehorsam zu sein. Und genau das ist es, was auch im Zentrum des ganzen Buches steht, nämlich in dem bekanntesten Vers, den wir in diesem Buch finden, nämlich das Höre Israel, das Schema Israel. Das ist eine Formulierung, die bei den Juden regelmäßig aufgesagt wurde, die sie auswendig kannten. Und das finden wir 2 Kapitel vor unserem Text, wo Gott sagt, höre Israel, der Herr unser Gott, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das ist so die Kernaussage vom 5. Buch Mose. Und auch in unserem Text zeigt sich das wieder, wenn Mose sagt, wenn ihr gegessen habt und satt geworden seid, dann sollt ihr Gott loben. Wenn ihr den Segen Gottes empfangen habt, dann antwortet Gott auch dementsprechend. Und Lobpreis wird hier nicht nur verstanden im Sinne von, ihr sollt Gott loben mit euren Lippen. Natürlich ist das ein Teil vom Lobpreis, aber es geht vielmehr, wie wir in den Versen gerade eben gesehen haben, um Gehorsam Gott gegenüber. Lobpreis ist mehr als nur eine dankbare Haltung, sondern zeigt sich im Gehorsam gegenüber Gottes Geboten. Wenn wir Teil von Gottes Volk sind, wenn wir Kinder Gottes sind, dann lasst uns Gott loben, nicht nur indem wir es ihm sagen. Ich glaube, das ist auch wichtig und zentral. Aber auch indem wir ihm zur Ehre leben und das tun, was er von uns möchte. Lobpreis bedeutet, Gott gegenüber gehorsam zu sein. Das ist so eine Kernbotschaft von 5. Mose. Und ich glaube auch, dass es in unserem Text ganz, ganz zentral ist. Und ich glaube, auch wenn wir in das Neue Testament gucken, ist Jesus das beste Beispiel. Jesus, der gehorsam war bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz, der bereit war, für Gott alles zu tun, für seinen Vater sein eigenes Leben hinzugeben und für die Menschen, die ihn lieben. Ich glaube, wenn wir auf Jesus gucken und wenn wir auf das Kreuz gucken, dann sehen wir das beste Beispiel, was es bedeutet, Gott gegenüber gehorsam zu sein. Dass er bereit war, für dich und für mich sein Leben zu geben. Dass er bereit war, alles zu geben, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben haben kann. Das Evangelium ist das beste Beispiel für jemanden, der bereit ist, sein Leben Gott zu geben. Möchtest du Gott loben, dann möchte ich dich nicht nur motivieren, mitzusingen bei den Liedern, sondern heute und in der kommenden Woche ein Leben zu leben, das Gott ehrt, wo du nach seinen Geboten fragst und dich bereitwillig in seinen Dienst stellst. Gott segnet gerne und erwartet von uns die richtige Reaktion, Anbetung. Und genau so fordert Mose sein Volk dazu auf. Wenn ihr Gottes Segen empfangen habt, wenn ihr gegessen habt und satt geworden seid, wenn ihr den Reichtum genießt, den ihr habt, dann vergesst Gott nicht, sondern denkt an ihn. Eine kleine Hausaufgabe für heute. Wenn ihr heute Mittag gut Mittag gegessen habt und euer Magen voll ist, dann möchte ich motivieren. Erinnert euch mal an Gott und denkt darüber nach, was Gott euch alles geschenkt hat. Ihr Lieben, wir haben so viel Grund zu danken heute. Lasst uns Gott loben, indem wir es in den Liedern singen, aber auch indem wir ein Leben leben, das Gott ehrt. Und Mose sagt das dem Volk so ausdrücklich, weil er genau weiß, dass wir Menschen eigentlich nicht dazu neigen, Gott zu loben, sondern den Segen für unsere Zwecke zu missbrauchen. Und darum geht es im nächsten Punkt. Wenn Gott segnet, dann besteht die Gefahr, Gott zu vergessen. Der letzte Abschnitt ist ein etwas größerer Abschnitt und es ist eine Art Warnpassage. Es ist ein Warnschild, wo Mose sein Volk warnt und sagt, wenn ihr in das Land geht, wenn ihr diesen Segen von Gott empfangt, dann passt auf, weil es gibt eine Stolperfalle. Wenn Gott segnet, dann besteht die Gefahr, Gott zu vergessen. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, sodass du seine Gebote, seine Satzung und seine Rechtsbestimmung, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Damit nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und deine Schafe sich mehren und dein Silber und dein Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehren, damit nicht dann dein Herz sich überhebt und den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, aus dem Haus der Knechtschaft. Was Mose hier sagt, ist, wenn ihr alles habt, wenn ihr euer Segen habt, hütet euch davor, dass ihr Gott vergisst. Wir Menschen neigen oft dazu, auf die Gabe mehr zu schauen als auf den Geber. Und genau das ist die Gefahr, dass wir auf die Gabe mehr schauen, auf das, was wir haben. Hier werden die schönen Häuser genannt und die Rinder und die Schafe, die sich mehren. Ich glaube, die wenigsten von uns haben Kühe und Schafe. Aber damit ist vor allem der Reichtum gemeint. Es mehrt sich alles. Wir haben viel mehr Wohlstand. Und hütet euch davor, dass ihr Gott vergisst in dieser Situation. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die Gott an das Volk Israel äußert. Vor allem, weil er viel, viel größer ist als die Gabe, die er gibt. Das sehen wir dann ab Vers 15. Ihn, der dich durch diese große und schreckliche Wüste geleitet hat, wo feurige Schlangen waren und Skorpione und dürres Land ohne Wasser, der dir Wasser aus einem harten Felsen entspringen ließ, der dich in der Wüste mit Manna speiste, von denen deine Väter nichts wussten, um dich zu demütigen und zu prüfen, damit er dir am Ende Gutes tue. Was Mose hier macht, ist, er erinnert nochmal an ganz, ganz viele Wunder, die Gott getan hat. Er hat ihnen Wasser gegeben aus einem Felsen, was eigentlich unmöglich ist. Erinnert euch an die guten Dinge, die Gott euch getan hat. Dazu ruft er sie hier auf. Schaut nicht nur auf den Segen, schaut nicht nur auf die Gabe, sondern vergisst dabei den nicht, von dem alles kommt. Die Gabe kann wichtiger sein als der Geber. Was wir sehen ist, Gott hat in seiner Geschichte mit Israel seine Gnade und seine Bereitschaft gezeigt, sein Volk zu segnen. Das macht Mose hier noch einmal groß und sagt, ihn, der euch durch alles geführt hat, der euch alles gegeben hat, was ihr braucht, der große Wunder getan hat in eurem Leben. Wenn ihr alles habt, wenn ihr reich geworden seid, vergesst diesen Gott nicht, der alles für euch getan hat. Wir Menschen können die Gabe mit dem Geber vertauschen, indem die Gabe zum Mittelpunkt unseres Lebens wird. Ich glaube, dass das die Gefahr ist, die Mose hier anspricht. Wir Menschen können die Gabe mit dem Geber vertauschen, indem die Gabe zum Mittelpunkt unseres Lebens wird. Ich glaube, das ist einer der Eigenschaften des Menschen, die Bibel als Sünde bezeichnet. Paulus greift das im Römerbrief wieder auf und sagt im ersten Teil des Römerbriefes eigentlich genau das. Die Sünde des Menschen ist, dass er die Schöpfung ehrt und sich auf die Schöpfung fokussiert, aber dabei den Schöpfer vergisst. Den, worum es eigentlich geht. Dass er den vergisst, zu dem er eigentlich die Beziehung hat. Und sein Leben fokussiert sich immer mehr auf das, was er sieht, aber nicht mehr auf den, der es ihm eigentlich gibt. Kinder, wenn sie noch klein sind, haben Verlustängste. Ja, der Pädagoge und Entwicklungspsychologe Piaget hat das ein bisschen untersucht bei Kindern und er hat gesagt, okay, Kinder in den ersten Jahren, also so in der sensomotorischen Phase, das ist so 1 bis 2 Jahre und der frühen präoperationalen Phase, das ist so vielleicht bis 3, 3,5 Jahre, die haben so Verlustängste und vielleicht kennen wir das von Kindern. Kinder wollen immer bei der Mutter sein oder bei einem Elternteil. Und wenn die Mutter aus dem Raum geht und sie die Mutter nicht mehr sehen, fangen sie an zu weinen, obwohl die Mutter natürlich nicht weit weg ist. Und natürlich kommt die Mutter auch wieder. Aber für ein Kind, gerade in der sensomotorischen Phase, ist das noch gar nicht so wirklich da. Die checken das noch gar nicht so wirklich. Und für die ist das, mein Versorger, der mir alles gegeben hat, ist weg. Für sie bricht Panik aus, wenn sie ihre Eltern lange Zeit nicht sehen. Und je älter ein Kind wird, desto mehr merkt das Kind, okay, wenn ich meine Mutter nicht sehe, dann ist sie nicht unbedingt weg. Sie ist immer noch da. Und je älter ein Kind wird, umso weniger werden die Verlustängste im Idealfall. Ja, und irgendwann werden die Kinder Teenager, dann freuen sie sich, wenn sie die Eltern nicht mehr sehen. Aber bis dahin hat ein Kind immer so eine kleine Verlustangst. Und ich glaube, dass das auch in dem Leben eines Christen so sein kann, dass ein Mensch immer wieder sich zu Gott hingeneigt fühlt, weil er weiß, da bekomme ich alles. Er ist mein Versorger, er gibt alles. Aber ich glaube, es ist die Gefahr, dass wenn wir den Reichtum haben, dass wir eigentlich die Gabe mehr fokussieren als den Geber und eigentlich den vergessen, der uns eigentlich versorgt. Ich glaube, es ist immer gut, eine gewisse Neigung zu Gott zu haben, eine gewisse Verlustangst, mal negativ ausgedrückt, zu Gott zu haben und immer wieder zu wissen, bei all dem, was ich habe eigentlich den Geber, von dem alles kommt. Und das genau führt uns zum nächsten Unterpunkt. Wenn Gott segnet, dann besteht die Gefahr, Gott zu vergessen, indem wir den Geber vergessen und auf unsere eigene Kraft schauen. In Vers 17 schreibt Mose, und damit du nicht in deinem Herzen sagst, meine eigene Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Reichtum verschafft, so gedenke doch an deinen Gott, denn er ist es, der dir die Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben, damit er seinen Bund aufrechterhält, den er deinen Vätern geschworen hat, wie es heute geschieht. Mose sagt, wenn ihr diesen ganzen Reichtum habt, dann verfallt nicht der Lüge, dass ihr euch das alles selber zuzuschreiben habt. Wir Menschen sind so, dass wir Dinge mit unseren eigenen Händen machen, dass wir unser Leben leben und irgendwann in die Gefahr kommen, dass wenn Gott uns segnet, dass wir diesen Segen irgendwann als selbstverständlich nehmen und irgendwann dahin kommen und zu sagen, dass wir das eigentlich sind, die das gemacht haben. Dass wenn wir den Segen sehen, dass wir uns auf die eigene Schulter klopfen und sagen, ja, Simeon, das hast du gut gemacht. Das ist eine Gefahr, auf die Mose hier hinweist. Eine Gefahr, wenn Gott segnet, dass wir diesen Segen als etwas nehmen und es uns zuschreiben. Dass wir denken, wir haben diese Last eigentlich getragen. Wir sind eigentlich diejenigen, die Starken sind. Diejenigen, die das wirklich getan haben, was zum Segen geführt hat. Ich glaube, die meisten von euch kennen einen Flaschenzug und wissen, wie er funktioniert. Im Endeffekt geht es darum, wenn man zum Beispiel eine schwere Kiste hat, ja, die wiegt zum Beispiel 100 Kilo. Ich alleine kann die schwer hochziehen. Und ein Flaschenzug hilft mir, den Zugweg zu verlängern. Und wenn ich mehrere Flaschenzüge aneinander hänge, dann erleichtert es für mich die Zugkraft, sodass ich, obwohl ich nicht so wirklich stark bin, eine schwere Kiste heben kann. Das liegt nicht daran, dass ich besonders stark bin, sondern daran, dass der Flaschenzug funktioniert und ein Stück weit mir diese Last nimmt und es mir hilft, durch einen verlängerten Weg diese Last zu tragen. Es wäre ein Fehlschluss zu sagen, dass ich die schwere Kiste tragen kann. Ich bin es nicht. Ich nutze nur den Flaschenzug. Und ich glaube, genauso ist es ungefähr in unserem geistlichen Leben, dass wenn wir uns Reichtum erwerben, wenn wir Gelingen in unserem Leben haben, wenn uns Dinge gelingen, dass wir oft dem Fehlschluss unterliegen, ich habe das gemacht, obwohl Gott es eigentlich ist, der uns überhaupt die Kraft dazu schenkt. Vers 18, so gedenke doch an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben. Ich glaube, gerade im Gemeindedienst kann das ein Risiko sein. Dass wenn man in der Gemeinde dient und irgendwann merkt, ja, Gott hat mir Gaben gegeben und ich kann die gut einsetzen. Und irgendwann merkt man, ja, ich kann vor Leuten stehen und reden. Ich kann mit Kindern arbeiten. Ja, ich bin handwerklich begabt. Ja, ich kann gut Musik machen. Man hat verschiedene Gaben und man denkt, ja, ich kann das alles. Und die Gefahr ist, dass man irgendwann sagt, ich kann das. Ja, ich kann das. Ich kann vorne gut den Lobpreis leiten. Ich kann vorne gut moderieren. Ich kann vorne gut predigen. Ich kann mit Kindern arbeiten. Ich kann gut in der Technik arbeiten. Es sind nicht wir, die das tun, sondern es ist Gott. Was ist die Botschaft von diesem Text? Es geht nicht um die Gaben, sondern um Gott, der die Gaben gibt. Und lasst mich zum Schluss nochmal auf die letzten Verse zu sprechen kommen, wo Mose eine ganz starke Warnung ausspricht. Mose endet diesen Text ziemlich stark, indem er sagt, wenn du aber den Herrn, deinen Gott, wirklich vergisst und anderen Göttern nachfolgst und ihnen dienst und sie anbetest, so bezeuge ich heute gegen euch, dass ihr gewiss umkommen werdet. Wie die Heiden, die der Herr vor eurem Gott ausrottet, so werdet ihr umkommen, weil ihr die Stimme eures Herrn, eures Gottes nicht gehorsam seid. Ich glaube, dieser Text, einige würden sagen, vielleicht passt er nicht ganz zu Erntedankfest. Aber ich glaube, dass Mose hier ganz genau weiß, wie wir Menschen ticken. Und er schließt diesen Text mit einer Warnung ab. Wer Gott vergisst, der bleibt nicht ungestraft. Und ich möchte uns das einfach zurufen. Wenn wir Segen erleben, lasst uns Gott nicht vergessen, von dem alles kommt. Amen.